Ja, der Deutsche liebt den Datenschutz und macht sich's unbequem. Andere Länder haben eine Aufsicht, Deutschland hat 18. Föderi, Födere, Födero, Föderalismus, Föderi, Födere, Födero, Föderalismus. Ja, der Deutsche liebt den Datenschutz. Doch manchmal stöhnt er Stopp, denn die eine Aufsicht sagt ihm Hü, die andere sagt ihm Hott. Föderi, Föderi, Födere, Födere, Födero, Födero, Föderalismus, Föderi, Föderi, Födere, Födere, Födero, Födero, Föderalismus. Ja, der Deutsche liebt den Datenschutz, doch manchmal denkt er sich, ein bisschen Pragmatismus wäre sicher förderlich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge.
Wir haben schon wieder einen Gast und wie es bei uns ja irgendwie die gute alte Regel ist, never change a running system, haben wir uns wieder einen Stefan mitgebracht. Also der Stefan war Richter am Verwaltungsgericht früher in Koblenz, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht im ersten Senat. Also das ist quasi der Boulevard des Bundesverfassungsgerichts. Deswegen passt es auch hier so gut rein und ist jetzt seit Januar 2017 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. In der Funktion, ne, also das hat man vielleicht auch in den Medien erfahren, da gab es einmal vielleicht beachtenswerterweise das Bußgeld gegen die AOK.
Richtig.
In Höhe von 1,2 Millionen, denn den VfB Stuttgart hat es neulich erwischt. Da habe ich als alter SC Freiburg-Fan, verspüre ich keine Schadenfreude. Aber auch anderweitig durch doch meines Erachtens eine sehr deutliche Kritik am EuGH bzw. am Schrems 2-Urteil. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Brink. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Hallo.
Ja, wir freuen uns ganz besonders. Behörden sind ja und auch die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden sind ja regelmäßig Thema bei uns. Aber obwohl wir unsere Darstellung manchmal etwas schmälern und eben auch sagen, wir wären der Boulevard des Datenschutzes, dennoch ist es ja schon so, dass zu einer kritischen und aufgeklärten Auseinandersetzung ja immer zwei Seiten gehören. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dich heute begrüßen zu können. Haben wir was vergessen? Gibt es vielleicht noch das ein oder andere, was unsere Zuhörer auf jeden Fall über dich wissen sollten?
Ihr wollt, dass ich noch mehr personenbezogene Daten von mir preisgebe. Das ist ja gleich zu Beginn eine Fangfrage. Ich sehe schon, ich muss richtig aufpassen. Nein, vielen Dank für die Vorstellung. Da war doch eine Menge drin. Ich bin immer dankbar, wenn am Anfang erwähnt wird, dass ich ja mal was Ordentliches gelernt hatte, nämlich mal Jura konnte und auch mal Richter war. Und dann ging es halt bergab. Dann kam die schiefe Ebene und wenn man nicht aufpasst, landet man am Ende beim Datenschutz. Und so ging es mir dann auch.
Aber dann muss man nicht mehr im kleinen Kämmerlein sitzen als Richter. Das kann ja auch durchaus manchmal etwas dröge werden.
Ja, das hatte mich auch tatsächlich total genervt in Koblenz. Man muss dazu sagen, einen Schritt hättet ihr noch erwähnen können. Ich war vorher, bevor ich wirklich richterlich tätig war, im Landtag von Rheinland-Pfalz, also in einem föderalen Parlament und habe dort intensiv beraten. Da gibt es auch so einen wissenschaftlichen Dienst und das war ein Taubenschlag. Das war super. Ja, also da war ständig irgendwas los und danach habe ich meine Richterjahre gemacht und es war total langweilig. Also es passierte einfach nichts. Ja, es rief keiner an, es kam keiner vorbei, es hat sich keiner was Lustiges ausgedacht. Und wenn man diesen Taubenschlag Parlament hinter sich hat, dann ist alles andere langweilig. Und deswegen bin ich jetzt extrem froh, in einem Bereich tätig zu sein wie dem Datenschutz, wo wir ständig uns mit vielen unterschiedlichen Damen und Herren raufen und balgen und Ideen entwickeln und kritisiert werden und anderen auch mal einen Schuss vor den Bug geben. Das ist extrem turbulent. Das ist, ja, vielleicht ist es sogar ein bisschen Boulevard, was wir machen.
Dabei sagt man ja häufig auch gerne Behörden nach, sie wären so ein bisschen schwerfällig und alles ein bisschen langsamer.
Und damit können wir nicht gemeint sein. Ernsthaft nicht. Und das ist auch eine häufige Kritik, die wir hören. Könnt ihr nicht mal ein bisschen langweiliger sein, ein bisschen zurückhaltender? Eben auch in dem Intro-Song. Könnt ihr nicht vielleicht mal ein bisschen zuverlässiger sein? Einfach immer schön einer bestimmten Meinung hinterherlaufen, alle uniform Rechtsauffassungen vertreten. Ja, ich glaube, wir sind manchen zu vielfältig, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu turbulent, vielleicht auch ein bisschen zu vorlaut. Das ist Teil im Moment unserer Berufsbeschreibung.
Ja, also das sind ja noch, zumindest so wie ich das verstehe, sind das jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen die Anfangserscheinungen der DSGVO, dass sich alle noch ein bisschen in diesem Rechtsgebiet oder beziehungsweise mit der Bedeutung des Rechtsgebiets auseinandersetzen müssen, dass da vielleicht mit der Zeit doch eine gewisse Routine reinkommt.
Ja, auf der einen Seite bestimmt und das ist auch notwendig, weil wir alle auch Orientierung brauchen. Aber ich sag voraus, das wird über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte ein Gebiet sein, das allein schon über die technische Entwicklung so intensiv immer wieder neu gedacht werden muss, dass selbst wenn die Rechtslage so bleibt, wie sie ist, und es spricht viel dafür, dass die Datenschutzgrundverordnung in den nächsten Jahren nicht mehr angefasst wird, selbst dann wird es immer so sein, dass die verschiedenen Aufsichtsbehörden in Europa und auch in Deutschland unterschiedliche Ansätze haben, unterschiedliche Hintergründe auch, wie sie Datenschutz verstehen. Und das wird ein Aushandlungsprozess. Also, dass es da in Zukunft irgendeine Stelle gibt, die eine Ansage macht und alle anderen sagen, oh super, dann ist das ja geklärt, dann machen wir das jetzt so. Das wird so nicht passieren. Datenschutz setzt heute voraus tatsächlich eine gewisse Flexibilität. Es setzt voraus eine Anpassungsbereitschaft, eine Lernbereitschaft, auch eine Bereitschaft, sich selbst zu korrigieren. Und das macht's aber aus meiner Sicht eigentlich nur noch anspruchsvoller und auch noch interessanter.
Es sind auf jeden Fall sehr spannende Prozesse. Also es ist jedenfalls kein Stillstand, also insbesondere natürlich aufgrund der technischen Entwicklung, gar keine Frage, aber auch da eine gewisse offene Haltung. Also befinden uns ja einfach auch in einem Kontext, der ja auch im Regelfall nicht nur in einem Bundesland gedacht werden kann oder innerhalb der Europäischen Union, sondern häufig ja auch global gedacht werden muss.
Klar.
Und der Globalisierung, der Vernetzung, das bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Ich persönlich empfinde das auch als einen der wirklich spannenden Punkte der täglichen Arbeit, macht es natürlich aber auch nicht immer so einfach. Also man wird dann gefragt, ich glaube, das kennst du bestimmt auch, und dann kommt einer und will da eine verbindliche Antwort und am besten soll die dann gelten und am besten lange. Und in meinem Berateralltag ziehe ich da ganz oft den Zahn und sage so, ja, aber das sind alles lebende Prozesse, die verändern sich. Was bedeutet das denn aber für die Arbeit bei euch in der Behörde? Ich meine, normalerweise hat man ja häufig die Situation, dass Behörden ja auch, also ja, interne Weisungen haben für Mitarbeiter. Wie lebt ihr das? Also ist das, wurschtelt da jeder vor sich hin? So mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie muss man sich denn die Behördenarbeit vorstellen? Jedenfalls bei euch. Also, dass wir vielleicht auch noch über die anderen reden, das hat, glaube ich, unser Intro-Song schon vermuten lassen. Aber mal, wie läuft's bei euch?
Also wir sind tatsächlich sehr vielfältig. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten 3-4 Jahren. Als ich hier anfing, 2017, waren wir gerade mal 35 Kolleginnen und Kollegen. Jetzt sind wir 75. Also wenn einer der alten Fahrensleute sozusagen nach links und nach rechts schaut neben sich und da steht jeweils ein Neuer, der in den letzten Jahren erst dazugekommen ist. Wir sind, haben auch tatsächlich behördenintern das Problem, dass wir uns sehr, sehr gut austauschen müssen, eigentlich ständig auf dem Laufenden halten müssen, um rauszubekommen, driftet da irgendjemand ab? Macht er jetzt komische Sachen? Gibt es da mal Positionen, die eigentlich sozusagen im Querschnitt gleichmäßig sein müssten, es aber nicht sind? Und da ist mein Ratschlag in dem Bereich, wir müssen eine neue Offenheit hinbekommen. Wir müssen uns immer klar machen, wir haben so viele Player, in Deutschland sowieso, Länderebene, Bundesebene, aber insbesondere auf europäischer Ebene. Wir müssen uns davon verabschieden, dass sozusagen die Last von uns genommen wird und irgendjemand eine Ansage macht. Es werden immer Aushandlungsprozesse sein. Und es sind, gerade aus Sicht von Unternehmen, kriege ich das häufig, auch diese sozusagen Vorlage, es ist uns eigentlich relativ egal, was die Aufsichtsbehörde sagt, sagt uns aber einfach irgendwas und wir halten uns dran und können das Thema abhaken. Das ist, glaube ich, keine gute Einstellung. Sondern umgekehrt, hieß es ja auch in dem Intro vom Cornelius, Hü und Hott wird da gerufen. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen gewitzt rangehen an die ganze Situation. Was kann einem denn als Unternehmen Besseres passieren, dass eine Aufsichtsbehörde Hü sagt und die andere sagt Hott? Das hört sich zunächst mal irgendwie so an, die wissen ja nicht, was sie wollen, aber aus Unternehmenssicht ist das doch wunderbar. Dann kann ich doch eigentlich anfangen zu suchen und mir was auszusuchen. Wenn irgendeine Aufsichtsbehörde die Auffassung hat, ein bestimmter Verarbeitungsvorgang sei rechtskonform, und eine andere protestiert und sagt, nee, um Gottes Willen, geht ja gar nicht. Ja? dann bin ich doch als Unternehmen fein raus. Wie soll ich denn in so einem Kontext überhaupt noch ein Bußgeld kassieren, wenn ich sagen kann, ja, aber die und die Aufsichtsbehörde sieht das genauso. Mhm. Möglicherweise ist das nicht eine zuständige Aufsichtsbehörde. Aber den Richter möchte ich sehen, der einem Unternehmen sagt, ihr habt eine Rechtsposition vertreten, mhm. die sieht der hessische Datenschutzbeauftragte oder der spanische Datenschutzbeauftragte genauso, mhm. aber dafür kriegst du jetzt ein Bußgeld. Das wird nicht passieren. Sondern da wird man höchstens noch drüber reden, okay, deine zuständige Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg sieht's anders mhm. und wie will das jetzt durchsetzen? Bußgeld kann ich vergessen. Wo soll denn da ein Verschulden sein, wenn ich eine Position habe, die eine andere Aufsichtsbehörde vertritt? Sondern es geht höchstens noch darum, dass ich eine Anordnung kassiere von meiner bösen, für mich zuständigen Aufsichtsbehörde, die sagt, ich bestehe aber drauf, dass du das anders machst. Eine kluge Aufsichtsbehörde wird auch das nicht tun, sondern die wird sich rausziehen aus dem Verfahren. Mhm. Die wird sagen, okay, ich sehe, andere Kolleginnen und Kollegen, die auch darüber nachgedacht haben, kamen zu einem anderen Ergebnis. Da kann ich jetzt eigentlich nur noch ganz schwer rein regulieren. Ja. Mhm. Wir als Aufsichtsbehörden, wir versuchen doch immer die eindeutigen Fälle zu erwischen. Ja. Insofern sind wir Behörden immer natürlich auch so ein bisschen daran orientiert, uns jetzt nicht zu verzetteln oder 1000 Kämpfe gleichzeitig auszutragen. Wir ziehen uns doch auf die einfachen Fälle, auf die wirklich die Sachen, die klar sind, zurück. Mhm. Und wenn eine Sache unklar wird, weil irgendeine Aufsichtsbehörde in Europa, das ist übrigens ein Riesenproblem, siehe Irland, mhm. irgendeine Aufsichtsbehörde mhm. in Europa macht irgendwas oder macht irgendwas nicht, mhm. dann ist für mich in meiner Einschätzung das schon kein gutes Thema mehr. Dann würde ich sagen, damit finde ich ja auch in der Öffentlichkeit gar kein Verständnis mehr für unsere Position. Wenn mir dann die Bäckerei oder der Supermarkt sagt, ja, mag ja sein, liebe Aufsichtsbehörde, dass du das besonders streng siehst, aber in Frankreich oder in Italien wird das akzeptiert, damit komme ich doch nie im Leben durch als Aufsichtsbehörde. Mhm. Das heißt, die Vielfältigkeit der Auffassung, der Rechtsauffassung innerhalb der Aufsichtsbehörden ist nicht notwendig von Nachteil für die Unternehmen. Es ist von Nachteil für diejenigen, die ängstlich sind. Mhm. Für diejenigen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht Bescheid und gebt mir eine Meinung und ich laufe hinterher. Mhm. Aber für die, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die eine eigene Auffassung haben, die auch bereit sind, mal einen Standpunkt zu haben und der eigenen Aufsichtsbehörde zu sagen, mag ja sein, dass du das so siehst. Ich finde aber, ich habe die besseren Argumente und die Portugiesen sehen es genauso. Das ist keine schlechte Position für ein Unternehmen. Ja, damit kann man eigentlich arbeiten. Die Ängstlichen haben Pech gehabt, ja.
Sorgt das dann manchmal für Verstimmung so unter den Behörden?
Na klar.
Wenn jetzt irgendwie man sagt, keine Ahnung, beispielsweise, ah toll, jetzt haben wir hier ein Riesenthema aufgebaut und jetzt haben es uns die, keine Ahnung, Bayern mit einem Satz zerschossen und das Ding ist durch.
Also ich kann dazu nur sagen, ich bin mit allen Aufsichtsbehörden in Europa komplett zufrieden, aber einige davon haben ein Problem mit mir.
Ja, am Ende des Tages heißt das so ein bisschen Rechtsunsicherheit ein Stück weit aushalten und eher den Pluralismus der Meinungen und der Rechtsauffassung nutzen. Das ist so ein bisschen, was ich daraus ziehen würde.
So ist es. Da gibt's auch wirklich eine viel breitere Handlungsoption, wenn da Unklarheiten sind. Mhm. Am Ende wird das auch natürlich alles wieder eingefangen. Am Ende wird immer der Europäische Gerichtshof einen Knopf dran machen und sagen, es ist nicht Meinung A, es ist Meinung B. Mhm. Und dann ist es wohl verdammt klug, es zumindest zur Kenntnis zu nehmen und auch jedenfalls, wenn man nicht allzu großen Ärger haben will, sich danach zu richten. Aber bis dahin ist das ein offener Diskussionsprozess und in der Regel spricht viel dafür, sich nach seiner zuständigen Aufsichtsbehörde umzugucken und zu sehen, wie sieht die das denn und dann zu wissen, okay, dann will ich mal keinen Ärger haben. Das ist der Normalfall. Und da ist es übrigens wiederum egal, ob andere Aufsichtsbehörden das anders sehen. Ja, wenn ich keinen Ärger haben will, dann gucke ich halt, welche Position vertritt meine Aufsichtsbehörde zum Thema der Betriebsrat als verantwortliche Stelle, Fragezeichen, ja oder nein. Mhm. Und dann, wenn ich jetzt nicht wahnsinnige Karten im Spiel habe als Unternehmen und mein Geschäftsmodell davon abhängt, dann sage ich, okay, in Gottes Namen, dann mache ich das halt so. Mhm. Und dann habe ich genau die Sicherheit, die ich brauche. Und dann muss ich eigentlich nur aushalten, dass es möglicherweise andere Aufsichtsbehörden gibt, die das anders sehen. Aber so what? Ja, also da sehe ich wiederum kein großes Problem drin. Ich würde diesen Eindruck, der natürlich nicht unberechtigt ist. Die Aufsichtsbehörden sind vielstimmig und vieles ist noch im Fluss und es gibt zu wenig klare Ansagen. Das würde ich nicht zu hoch hängen. Umgekehrt, es ist schon unser Anspruch, also hier in Baden-Württemberg, jedem, der zu uns kommt, eine klare Ansage zu machen und ihm zu sagen, wir sehen das folgendermaßen, da und da ist mit Sicherheit eine rote Linie, wenn du darüber hinausgehst, dann kriegst du Ärger mit uns, bis dorthin ist ein Graubereich und wenn du sozusagen ruhig schlafen möchtest, hier ist unsere Rechtsauffassung dazu, nehmen Sie und setzen Sie um und dann ist alles in Butter. Aber umgekehrt, auch das gehört zu einer modernen Aufsichtsbehörde dazu. Wir würden niemals hingehen und sagen, unsere Auffassung ist die alleinseligmachende und es gibt einen Streit und jetzt richte dich gefälligst nach mir. Wir sind offen dafür, dass uns Unternehmen auch im Einzelfall sagen, wir haben uns das gut überlegt, wir haben die Argumente gewichtet und weichen von deiner Auffassung ab. Da habe ich doch einen Gesprächspartner. Ja? Und da reden wir doch auch nicht über Bußgelder oder sonst irgendwas. Da reden wir davon, uns auszutauschen und am Ende des Prozesses beide schlauer zu sein.
Hm. Wie viel wird das denn genutzt von Unternehmen? Also so mal noch zu eurer täglichen Arbeit. Wie kommen Unternehmen auch auf euch zu und fragen, ich sag jetzt mal ganz platt, dürfen wir das? Also weil im Alltag habe ich das natürlich als Berater immer zu. Die wollen einfach nur compliant sein. Also die wollen halt keinen Ärger. Und dann ist natürlich immer die Frage, dürfen wir das? Mhm. Und dass die zu mir kommen, ist jetzt keine Überraschung. Aber kommen die auch zu euch?
Ja, die kommen zu uns. Jedenfalls bestimmte kommen zu uns. Mhm. Es kommen zum einen die Großen zu uns. Mhm. Also die, ja, vielleicht ist das gar keine eigene Gruppe, sondern es kommen die Großen zu uns und es kommen die Selbstbewussten und die Reflektierten zu uns. Also diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und die sagen, wir haben uns das gut überlegt. Jetzt ist der Punkt, wo wir vielleicht die Aufsichtsbehörde fragen können, wie die das so sieht. Mhm. Deren Antwort wird uns jetzt nicht umwerfen. Wir haben uns das wirklich gut überlegt, aber das hilft uns möglicherweise. Wer nicht zu uns kommt, das sind die Ängstlichen, die nur so ein bisschen was gemacht haben, also halb reingeschmeckt haben und die sagen, wie heißt der schöne alte Spruch? Geh nie zu deinem Verscht, wenn du nicht gerufen wärst. Also die sagen, eine Anfrage an eine Aufsichtsbehörde ist immer so eine Art Selbstanzeige. Das machen wir mal nicht. Ja? Aber wer sich das gut überlegt hat und die Großen, die wir hier im Ländle nun wirklich in einer großen Vielfalt auch haben, die sind selbstbewusst. Die haben ihre Compliance-Abteilung, die haben ihren Konzerndatenschutzbeauftragten, die wissen, was sie tun. Mhm. Ja? Und die haben den großen Effekt gesehen, dass wir seit 2017 in Beratungsverhältnisse einsteigen, die gar nicht mehr am Einzelfall orientiert sind. Mhm. Also das, ich habe da mal eine Frage, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wir planen in den nächsten 3 Jahren die folgenden Schritte. Also wir wollen dies und dies machen, das Flugtaxi und die sich selbst verbessernde pharmazeutische Neuerfindung. Mhm. Und dabei wollen wir datenschutzrechtlich folgendermaßen vorgehen. Mhm. Sagt uns mal, was euch dazu einfällt. Mhm. Ja, sagt uns mal, wo ihr da Probleme seht. Sagt uns mal, wo ihr uns unterstützen könnt. Habt ihr sowas Ähnliches schon mal gesehen? Mhm. Klammer auf, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von anderen dürfen wir zwar nicht ausplaudern, aber wenn wir im Laufe von solchen Beratungsprozessen einfach schlauer werden und das gibt es tatsächlich, dass wir als Aufsichtsbehörde da auch was dazulernen, dann wissen wir das. Ja, und dann können wir sagen, ah, wir haben da noch einen Vorschlag. Oder ist das nicht eine Idee? Oder wir haben gehört, die Franzosen machen es folgendermaßen. Und in diese Prozesse reinzukommen, ist ein enormer Vorteil, gerade für die Großen. Setzt aber eben voraus, dass ich offen bin, dass ich auch ein gewisses Selbstbewusstsein habe und dass ich genau von so einem Dialog profitiere. Das erwarte ich nicht von dem kleinen Handwerker und das erwarte ich auch nicht vom Mittelstand so ohne weiteres. Aber auch da haben wir immer wieder gute Anfragen, schlaue Anfragen, wo wir selbst uns sehr, sehr gut überlegen müssen, wie finden wir eine Lösung, was für Wege kann man gehen. Das ist also ein Austausch, der durchaus funktioniert. Aber es ist ein begrenzter Austausch, muss man auch sagen. Also für denjenigen, der Datenschutz eher als lästige Pflicht oder das machen wir mal so nebenbei mit, versteht, der kommt selten zu uns, die fragen uns meistens eher nicht.
Ja, ich hatte vermutet, dass es die geben könnte, die da auch vorsichtig sind.
Aber ich habe da noch eine rein, also das ist jetzt eventuell taktische Überlegung. Ich meine, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin im Stuttgarter Umland, dann habe ich ja zumindest, bin ich ja auch meistens einer gewissen Öffentlichkeit geschuldet. Also das heißt, ich muss ja quasi alles ausloten und wie du auch gesagt hast, ich habe das Selbstbewusstsein, meine Position auch gegenüber einer Aufsichtsbehörde zu vertreten. Mhm. Aber gesetzt den Fall, ich wäre jetzt irgend so ein Unternehmen, was vielleicht auch ein bisschen sensiblere Daten verarbeitet, was sich so das genau überlegt, wie das funktionieren könnte und ist sich da aber nicht ganz sicher und tritt dann auf euch zu und sagt, so, liebe Behörde, so und so sieht's aus. Und ihr kommt zum Schluss, ja, liebe Freunde, das könnt ihr total vergessen. Sehen wir keinen Lösungsansatz. Hab ich mir dann als Unternehmen, dann mache ich mich ja in einer gewissen Weise bösgläubig.
Ja, so ist es.
Ne, wenn ich einfach sage, so, naja, das ist mein Geschäftsmodell, ich werde so oder so machen, ich wollte eigentlich nur ein Ja von euch haben.
Ja.
Wäre es dann, mal jetzt, keine Ahnung, ob du das so sagen würdest, aber wäre es dann nicht für mich besser, dass ich sage, ich hole mir lieber überhaupt keine Meinung ab, sondern nachher kann ich immer noch sagen, nö, wir haben uns das gegenseitig, wir haben das ausgewertet, wir sind der Meinung, das ist super.
Ja, also klug zu handeln ist immer von Vorteil. Und ja, auch, zweitens, wer zu einer Aufsichtsbehörde geht und der eine Frage stellt, der kann möglicherweise belehrt werden und sozusagen erfahren, jedenfalls, wie es die Aufsichtsbehörde sieht. Ich empfehle zweierlei in der Hinsicht. Erstens, auch Unternehmen, die sozusagen um ihr Geschäftsmodell bangen und keine schlechte Nachricht von uns haben wollen, die haben ja Möglichkeiten, auch sonst wie in Kontakt mit uns zu treten. Ich habe sehr, sehr viele Anfragen von Rechtsanwälten oder von externen Datenschutzbeauftragten, die sagen, ich sag dir jetzt nicht, wer mein Mandant ist, aber wir haben das folgende Thema. Und das geht, das akzeptieren wir. Wir stellen nur eine Rückfrage und die heißt, sitzt dein Mandant in Baden-Württemberg? Ja, und wenn uns der Anwalt oder der Datenschutzbeauftragte sagt, ja, das ist so, dann sage ich, okay, dann fühle ich mich zuständig und dann berate ich dich in der Hinsicht. Das heißt, so kann man möglicherweise zu negative Antworten abfedern. Trotzdem wird das Unternehmen natürlich schlauer werden und sie müssen dann für sich halt die Entscheidung treffen, gehen wir ins Risiko oder gehen wir nicht ins Risiko. Aber das hat dann jedenfalls keine unmittelbaren negativen Auswirkungen. Umgekehrt haben wir ein Gelübde abgelegt als Aufsichtsbehörde, gerade weil wir ja bei näherem Hinsehen, jedenfalls bei unserem Ansatz, das ist ein süddeutscher Ansatz, ein Compliance-Problem haben. Wir sind beratende Aufsichtsbehörde, wir sind aber auch sanktionierende Aufsichtsbehörde und wir sind eine Aufsichtsbehörde, die ganz stark in die Öffentlichkeitsarbeit geht. Und diese drei Rollen kollidieren regelmäßig miteinander. Das ist ja genau deine Frage gewesen, Cornelius. Wie ist es? Ich spreche euch an als beratende Aufsichtsbehörde und laufe dann am Ende Gefahr, mit der sanktionierenden Aufsichtsbehörde in Kontakt zu kommen.
Ja, klar.
Das ist naheliegend, aber da haben wir ein Gelübde gesprochen. Das heißt, wer sich an uns mit einer Beratungsanfrage wendet, kriegt dafür keinen Ärger. Ja, also wir weisen das Unternehmen darauf hin. Ihr könnt ganz offen mit uns sprechen. Wir sagen euch unsere Rechtsposition dazu. Aber es wird nicht vorkommen, dass wir zwei Jahre später, also dass wir euch auf den Zettel schreiben und dann zwei Jahre später rein zufällig vorbeikommen und gucken, ob ihr unseren Ratschlag gefolgt seid oder nicht. Das tun wir nicht. Es ist aber natürlich auch klar, aber das war bisher auch kein ernsthaftes Problem, aber es ist vollkommen klar, wenn ein Unternehmen sich beraten lässt bei uns und wir sagen ihm, dort und dort ist die rote Linie, dann sagt das Unternehmen, vielen Dank, geht nach Hause und entscheidet sich, die rote Linie zu überschreiten. Dann kommt ein Kunde, fühlt sich schlecht behandelt, beschwert sich bei uns, dann wissen wir natürlich, wir haben euch damals beraten, Freunde. Ja, und das kann eine Rolle spielen bei der Frage Vorsatzfahrlässigkeit eines Datenschutzverstoßes.
Ja.
Irgendwo am Ende wird dann gebissen. Aber das ist halt die Entscheidung, die das Unternehmen auch sozusagen von der Risikoseite ertragen muss, wenn sie sich gegen eine klar geäußerte Beratungsauffassung stellen wollen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt eigeninitiativ auf die Unternehmen zugehen und das irgendwie checken würden oder das nachvollziehen würden. Das kann aber auch gar nicht anders sein bei näherem Überlegen. Das wissen die Unternehmen auch. Wenn die einen Kunden rechtswidrig behandeln, weil sie die rote Linie überschritten haben, dann kann ich als Aufsichtsbehörde nicht sagen, ja, mein lieber Beschwerdeführer, lieber Bürger, du hast vollkommen recht, das ist total rechtswidrig, aber in deinem Fall machen wir mal nichts. Wir haben nämlich vor, das Unternehmen beraten. Das kann es auch nicht sein.
Nee, natürlich nicht.
Also da ist irgendwo auf der zweiten und dritten Ebene wird's dann, kann es zu gewissen Konflikten kommen. Wir versuchen das weitestgehend formal auszuschließen, indem wir spanische Wände in unserer Behörde errichten. Also diejenigen, die in den Fachabteilungen sitzen und Beratungsleistung erbringen, die reden tatsächlich nicht, außer beim Mittagessen, über andere Themen mit den Damen und Herren von der Bußgeldstelle. Ja, die Bußgeldstelle hat ihre Ohren nicht in der normalen Verwaltungstätigkeit drin. Das sind tatsächlich verschiedene Abteilungen und die sind auch organisatorisch getrennt. Und es gibt einen ganz anderen Effekt, den ich sehr spannend finde, aber unterm Strich gut. Die Fachabteilungen sagen, verteidigen ihre Fälle, also ihre Beratungsfälle, ihre normalen Verwaltungsangelegenheiten gegen die Bußgeldstelle. Die wollen gar nicht, dass die Bußgeldstelle dort einsteigt, sondern die sagen, das kriegen wir hin. Wir kriegen das im Wege der Beratung hin und ja, die sind noch ein bisschen sperrig, aber wir kommen schon zu Rande. Und die verteidigen sozusagen ihre Fälle auch gegen die Bußgeldstelle. Also die wollen tatsächlich nicht miteinander kooperieren und das ist genau der richtige Ansatz. So kriegen wir ein realistisches, ein ernstzunehmendes Beratungsangebot hin, dass die Verantwortlichen auch ohne große Hemmungen oder ohne Ängste wahrnehmen können. Und nur so geht's. Wir wollen beraten, nicht weil wir Unternehmen so toll finden oder gut, im Ländle muss man das immer dazu sagen, wo der Mittelstand ja die heilige Kuh ist. Wir beraten die nicht deswegen, weil sie heilige Kuh sind, sondern wir beraten sie, weil das positive Datenschutzeffekte hat.
Absolut.
Ja, wenn ich ein Unternehmen frühzeitig berate und das Modell datenschutzkonform hinbekomme, dann profitieren davon Tausende von Kunden und Hunderte von Mitarbeitern. Mhm. Und das ist mir tausendmal lieber, als wenn ich jeden einzelnen Kunden, jeden einzelnen Beschäftigten gegen dieses Unternehmen dann im Wege der Beschwerde verteidigen muss. Also diese Vorneweg-Beratung hat tatsächlich einen großen Effekt und übrigens auch über diese Mitteilung sozusagen von Datenschutzinformationen hinaus hat das auch einen gestalterischen Effekt. Es kommt, ich will uns jetzt nicht zu sehr loben, aber es kommt tatsächlich vor, dass wir Unternehmen durch unsere Beratung auf Ideen bringen, wie man es machen könnte. Ja? Mhm. Was denn, das ist eher was, was ihr sozusagen in eurer täglichen Arbeit noch viel stärker erlebt, weil ihr noch viel sozusagen konstruktiver unterwegs seid als wir, aber das spielt bei uns auch eine Rolle, dass wir im Unternehmen sagen, ihr geht davon aus, das und das sei jetzt eine gemeinsame Verantwortlichkeit nach Artikel 26, habt ihr mal drüber nachgedacht, den Prozess umzustellen und es so zu machen und das kriegt man mit zwei guten Auftragsverarbeitungen gut hin und dann haben wir wirklich schon Fälle gehabt, wo die Unternehmen gesagt haben, das hat uns jetzt echt was gebracht.
Der Gedanke ist ja hier im Prinzip, also wenn man so eine medizinische Parallele ziehen würde, ist das ja jetzt im Prinzip Prävention schlägt kuratives Handeln am Ende des Tages. Ne? Ja. Du hast eben schon in deinen Ausführungen, so wie ihr eure Rolle seht, hattest du auch gesagt, ihr tretet eben auch in die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil so wie ihr das macht, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ihr kommt mit eigenen Themen, eigenen Podcast, mit also sehr aufwendig produzierten Videos zu bestimmten Themen, um eben die Bürgerinnen und Bürger auch zu erreichen, auch für das Thema Datenschutz zu sensibilisieren und auch vielleicht auch mit einem gewissen humoristischen Ansatz ja auch dann zu begeistern. Jetzt nicht zuletzt zu dem ganzen Thema junge Leute in der Pandemie, Überwachung von Studienleistungen.
Ja.
Da habt ihr euch ja ziemlich klar positioniert. Das ist ein ganz aktuelles Thema, unabhängig vielleicht von Corona, aber insbesondere eben durch Corona. Und ihr sagt dazu was.
Absolut. Ja. Freut mich sehr, dass euch das aufgefallen ist.
Ja, das sind wir auch tatsächlich. Ich habe so laut loslachen müssen bei dem Video. Also alle, die das nicht kennen, wir verlinken das in unseren Shownotes.
Ja.
Ich musste so lachen. Also es ist, hat natürlich auch inhaltlich viel anzubieten, aber es ist ja nun trotzdem, mit Humor kriegt man ja doch auch die stieseligsten Leute zum Thema Datenschutz.
Und es ist übrigens eigene Mannschaft, ne? Die Schauspieler sind auch nicht irgendwo vom Staatstheater gecastet, sondern wir entdecken unsere eigenen Talente sozusagen. Worum geht es? Es geht um Proctoring. Also es geht um die Online-Überwachung von der Erbringung von Studienleistungen. Proctorio ist ein US-amerikanisches Unternehmen, die sitzen in Deutschland in Hessen, die bieten sowas an. Also wie schaffe ich es in der Pandemie und möglicherweise zukünftig auch regelmäßig, Studenten, Studentinnen für Prüfungen nicht mehr an die Uni antanzen zu lassen, sondern zu sagen, du kannst auch zu Hause den Test schreiben oder die Klausur schreiben. Dann stellt sich natürlich sofort unter dem Gesichtspunkt der Fairness von solchen Vergleichsarbeiten die Frage, ja, dann fuschen die doch zu Hause. Ja, die nutzen unzulässige Hilfsmittel, schreiben die Klausur schon vor oder haben in ihrem Laptop schon, was weiß ich, sind mit Juris und Back Online verlinkt und dann habe ich doch keine faire Prüfung mehr. Also gibt es ein Bedürfnis, solche Online-Prüfungen auch zu überwachen. Und da gibt es jetzt echt fiese Software, die da unterwegs ist. Also wo zum Beispiel getrackt wird, die Augenbewegung von Studenten, das gesagt wird. Und zwar, dann heißt es immer, da würde KI eingesetzt. Dann falle ich schon sofort vom Glauben ab, wenn irgendjemand glaubt, er könnte mit Hilfe von KI rausbekommen, ob ein Student betrügt oder nicht und was er im Schilde führt. Es wird also die Kamera eingesetzt, es werden die Mikrofone eingesetzt, es wird tatsächlich Eye-Tracking gemacht zum Teil, wo also gesagt wird, wenn der Student, die Studentin zu häufig vom Laptop wegguckt, dann ist das ein Zeichen für Betrugsversuche, weil irgendwo links und rechts entweder jemand steht, der ihm was vorflüstert oder da irgendwelche Hilfsmittel sind. Und dann gibt's eine Meldung an die Uni, der hat aber 17 Mal seine Augen schweifen lassen. Und umgekehrt löst das natürlich einen unfassbaren Druck aus auf die Studentinnen und Studenten, die alle so sagen, ich muss jetzt nicht nur irgendeine blöde Prüfung schreiben und ich bin eh schon aufgeregt, sondern ich habe eine Kamera vor der Nase. Ich werde im Prinzip dauerhaft überwacht bei der Prüfung. Nicht nur so wie in Echtzeit, dass mal die Studienaufsicht mal vorbeikommt und man sieht, ah, hinten kommt sie an und gleich sieht sie auch mich und dann ist sie wieder weg, sondern dauerhaft zu 100%. Zum Teil werden diese Prüfungen aufgezeichnet. Ja. Also mein Nervenzusammenbruch ist dann original auf dem Uniserver gelandet.
Für die Ewigkeit.
Und für die Ewigkeit, plus dann noch irgendwie so wirklich Hokuspokus von wegen, wir setzen KI ein und schauen dir hinter die Augen, was du wirklich dort machst. Da soll der Student und die Studentin dann noch die Ruhe bewahren. Also wirklich massive Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung. Übrigens auch, das spielt ja in Privatwohnungen statt. Es wird also in Wohnungen reingefilmt. Zum Teil verlangen die Universitäten noch, dass man dann mit Hilfe der Laptop-Kamera erstmal einen Raumscan macht, also sich einmal um die eigene Achse dreht mit dem Laptop.
Ja, das sieht man auch in eurem Video.
Ja, und oder unter das Bett guckt oder also dann haben wir einfach aus dem, muss ich immer dazu sagen, sonst sind mir die Universitäten böse, aus dem wohlgemeinten Ansatz, dass man für faire Prüfungsbedingungen sorgen will, findet dann eine komplett überzogene Form der Überwachung statt. Ja. Man kann ja darüber reden, dass ab und zu mal jemand reinschaut, aber das schon dauerhaft die Kamera laufen zu lassen, ist zu viel. Ja. Ich werde in der Präsenzprüfung auch nicht dauerhaft überwacht, sondern dann kann sich halt die Prüfungsaufsicht anmelden, kann sich reinschalten, dann möchte ich das aber auch wissen, dann soll auf meinem Laptop ein Signal erscheinen, Achtung, jetzt wirst du gerade angeschaut und das geht dann wieder aus und die Aufsicht zieht weiter. Ja, sowas stellen wir uns vor. Und bestimmte Sachen muss man einfach sein lassen. Aufzeichnung geht null. Ja, das ist ja, da soll ja nur Beweismaterial geschaffen werden gegen den einzelnen Studenten. Das ist nicht drin. Ja, das ist ein offensichtlich überschießender Eingriff in die persönlichen Rechte der Studentinnen und Studenten. Und auch Mikrofon dauerhaft anlassen, das sind einfach falsche Vorstellungen.
Sind dir denn Fälle bekannt, dass quasi wirklich irgendwelche Universitäten dann Betrugsversuche oder irgend sowas angenommen haben, weil irgendjemand seine Kamera zu oft in die falsche Richtung geguckt hat?
Ja, also wir haben jetzt gerade in Baden-Württemberg, weil wir das Thema für so relevant halten, eine Komplettumfrage gemacht bei allen Hochschulen des Landes, öffentliche, private Hochschulen, nachgefragt, erstens, was für Programme setzt ihr ein? Die meisten, muss ich dazu sagen, verhalten sich aus unserer Sicht regelkonform. Wir haben auch in Baden-Württemberg eine eigene gesetzliche Regelung für solche Online-Prüfungen. Und auch da müssen wir intensiv nochmal reden, aber hält sich im Rahmen, soweit wir das bisher sehen. Wir haben eine große Umfrage gemacht, die wir jetzt gerade auswerten, aber es gibt auch den Einsatz von Überwachungssoftware, ja, auch von Hokuspokus-Software, muss man deutlich sagen. Und es gibt auch einfach überschießende Aspekte. Nehmen wir mal, im Hochschulbereich wird sehr häufig Zoom eingesetzt für die Lehre. Ja? Zoom-Konferenz, Professor tanzt sich vorne einen ab und die Studentinnen und Studenten sitzen zu Hause. Solche Kamera oder solche Systeme werden auch eingesetzt bei den Prüfungen, sodass ich also in einer Zoom-Konferenz die Klausur schreibe. Und da gibt's hübsche Tools, die Zoom hat, zum Beispiel eine Aufmerksamkeitskontrolle. Ja, wenn also man in der Zoom-Konferenz, das gibt's aus der Privatwirtschaft, ist das rübergewandert, wenn in der Zoom-Konferenz ein Mitarbeiter zu häufig in der Gegend rumhüpft oder die Augen schweifen lässt, dann gibt es Tools, mit denen sich der Arbeitgeber zeigen lassen kann, hoppla, da sind Leute nicht aufmerksam.
Ja.
Und diese Tools werden auch eingesetzt bei studentischen Prüfungen. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, was genau macht ihr da eigentlich? Ja, ist das so eine Art von Eye-Tracking, die da gemacht wird? Ja, die nicht so schwierig ist wie die Tools, die wir aus den sozusagen professionellen Online-Überwachern kennen. Die kommen alle aus den USA. In den USA übrigens gibt es inzwischen eine massive studentische Bewegung gegen den Einsatz von solchen Online-Überwachungstools. Die USA sind anders aufgestellt, was den Datenschutz angeht. Die haben auch ein anderes Gefühl sozusagen für den Datenschutz. Anders, Cornelius, als du sagst, der Deutsche liebt den Datenschutz. Ja, wir haben eine eigene Position dazu, auch historisch bedingt. Wir sind vielleicht da besonders sensibel, aber ich finde das nicht schlecht, ehrlich gesagt. Sonst gäbe es auch meinen Beruf gar nicht und euren auch nicht.
Stimmt. Nee, das war eine Feststellung und durchaus ohne Wertung, ne?
Ja.
Gerade
ja,
wie du meinst.
Das ist genauso.
Diese doppelte historische Belastung, würde ich sagen.
Ja. Würde ich auch so sehen. Das ist in den USA deutlich anders. Da geht man robuster vor. Auch zum Teil im Beschäftigungsverhältnis werden da Überwachungseinrichtungen gefahren, wo wir immer sagen würden, geht's noch. Aber wir kämpfen trotzdem in Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel in der Pandemie, damit, dass wir diese Standards auch halten. Und im Bereich der Online-Prüfung muss ich wirklich sagen, wir brauchen zumindest einen Weckruf in dem Bereich, damit sich alle darüber klar werden, wo die Grenzen sind, was geht und was nicht geht. Und nur weil es irgendwelche Überwachungsprogramme gibt, weil es irgendwelche Spähsoftware gibt, heißt das noch lange nicht, dass man sie einsetzen sollte.
Ja, zumal ich da ja auch doch sehr aus meiner Sicht die Gerichtsfestigkeit dieser Annahmen, dieses Hokuspokuses anzweifeln würde. Also ob das vor Gericht
ja, halten wobei würde. Man auch dazu sagen muss, leider funktionieren da die Gerichte noch nicht so toll. Es gibt schon erste Eilverfahren, wo auch in Deutschland Studenten sich dagegen wehren. Und jedenfalls in diesen Eilverfahren haben bisher, ich glaube OVG Münster ist eins, OVG Schleswig ist das andere, die haben gesagt, ach, da warten wir mal auf das Hauptsacheverfahren. Jetzt hier im vorläufigen Rechtsschutz, macht mal weiter, es wird schon nicht so schlimm sein und wir schauen uns das dann später nochmal genauer an. Also der erste Ansatz war, vorsichtig gesagt, ernüchternd, auch bei Tools, die da eingesetzt werden, die aus meiner Sicht wirklich jenseits von Gut und Böse sind, da könnten die Gerichte auch durchaus eine höhere Sensibilität entwickeln. Ich setze auf die Hauptsacheverfahren, dass dann alle sagen, ja klar, geht nicht, aber noch sind wir nicht so weit.
Ist wahrscheinlich auch eine generelle Vorsicht der Gesamtsituation geschuldet, in der viel geleistet werden muss, vielleicht auch ad hoc. Also das ist ja nicht nur im Hochschulbereich so, sondern in den Unternehmen auch. Viele, viele Unternehmen mussten ja von heute auf morgen irgendwie gefühlt ins Homeoffice und mussten erstmal nachgucken, wie schreibt man das überhaupt, weil die das nicht leben konnten. Und dann kommt natürlich viel bei raus und ich habe oft den Eindruck gehabt, also zumindest so im ersten Drittel der Pandemie, dass da nicht nur ein Auge mal zugedrückt wurde an Stellen und das durchgewunken wurde, bestimmtes Verhalten. Also das sehe ich ähnlich kritisch. Ich habe aber den Eindruck, also vielleicht beobachtest du das anders so, die Entwicklung in der Rechtsprechung wird immer, immer kritischer in allen Bereichen und Maßnahmen, die jetzt so passieren, aber eben auch im Datenschutz und das nicht mehr so untergeordnet gemacht wird, so im Sinne von, müssen wir ja jetzt machen, weil ist ja jetzt so und so und wir brauchen ja eine Lösung dafür und dass man eben auch andere Rechte hier im Datenschutz wieder mehr fokussieren kann.
Ja, ist eine allgemeine sozusagen rechtsstaatliche Kurve, auf der wir drauf sind. Zu Beginn der Pandemie hatten wir wirklich ein sehr starkes Prä für die Exekutive. Macht erstmal irgendwas und den Rest überlegen wir später. Wir haben aber, und das ist die Qualität unseres Rechtsstaats, den wir haben, im Laufe der letzten Monate tatsächlich auch bei den Gerichten dazugelernt. Es wird differenzierter, es wird auch häufiger eingegriffen. Und das ist auch bitter notwendig. Wir haben am Anfang der Pandemie uns selbst als Aufsichtsbehörde auch zurückgehalten. Also zum Beispiel beim Thema Homeoffice oder beim Thema Fernunterricht an Schulen. Das sind alles Themen, wo man, wenn man als Aufsichtsbehörde durchmarschieren würde, reihenweise zum Beispiel die Videokonferenzsysteme in Schulen abräumen könnte.
Ja.
Die wenigsten von denen sind wirklich von A bis Z datenschutzkonform.
Ja.
Wenn man da unnachsichtig durchmarschieren würde, hätte man rechtlich gesehen, glaube ich, jeden Grund, da Grenzen zu ziehen. Aber man würde in der Pandemie eben auch sehr vieles an Kontaktmöglichkeiten kaputt machen und auch an Lernmöglichkeiten kaputt machen. Also haben wir uns zurückgehalten in vielen Bereichen, aber wir steuern jetzt nach, auch ganz aktuell sind wir dabei. Wir haben in Baden-Württemberg eine Bildungsplattform, die wir uns als Datenschützer sehr genau angeschaut haben. Da geht es unter anderem um den Einsatz von Microsoft-Produkten in der Schule. Wir sind jetzt eben tatsächlich so weit, dass wir die Pilotbetriebe, die Pilotprojekte abgeschlossen haben und jetzt zu einer Wertung kommen, wo wir dann eben auch die Maßstäbe, die wir haben, und das ist die Datenschutzgrundverordnung, zur Geltung bringen müssen.
Du machst dich ja nicht immer so beliebt, also du nicht nur persönlich, sondern auch im Prinzip deine Behörde. Bei anderen, du hast das ja vorhin schon angedeutet, also du hast kein Problem mit anderen, aber vielleicht der ein oder andere mit dir, das ist angedeutet mit einem Schmunzeln in der Stimme, wie ich fand. Das mit Augenmaß herangehen in der jetzigen Situation, aber auch zu anderen Themen, die vielleicht schwierig sind. Ich finde, das beschreibt ja auch eure Öffentlichkeitsarbeit an manchen Punkten. Also zum Beispiel auch die Position von euch, beziehungsweise von dir auch zum Beispiel nach dem Urteil des EuGH zu Privacy Shield, beziehungsweise an Schrems 2, hast du ja ganz klar gesagt, hier müssen auch pragmatische Lösungen her. Ich fasse das mal mit einer Art Bildüberschrift zusammen. Und das ist ja, ich glaube, viele Leute freuen sich darüber, wenn solche Aussagen kommen. Es ist sicherlich für dein Standing nicht immer ganz einfach. Wer schießt denn da besonders? Wer ärgert sich denn da besonders über dich?
Sind ihr der Boulevard?
Ja. Ihr wollt Blut sehen.
Genau. Wir wollen die Hintergrundstreitereien.
Ja, genau, 1:1. Also vielleicht, um es wegzuschicken, wenn der Eindruck bei euch so ankommt und wir so gesehen werden, freut mich das natürlich sehr, weil wir tatsächlich glauben, dass wir eine pragmatische Linie fahren. Man muss dazu sagen, es gibt da auch schon seit vielen Jahren zwischen den Aufsichtsbehörden sehr unterschiedliche Positionen. Das macht sich fest an der Frage, sollte eine Aufsichtsbehörde eigentlich beratend tätig sein oder sollte sie das nicht? Mhm. Im norddeutschen Raum ist die Vorstellung, dass man verantwortlich, also ein Unternehmen berät, eher wird in vielen Bereichen noch als schwierig angesehen. So nach dem Motto, die beaufsichtigen wir, denen sagen wir, wo es lang geht, im Sinne der Anordnung, oder wir verpassen denen ein Bußgeld, aber wir verbessern doch jetzt nicht deren Geschäftsmodell mit Staatsknete. Mhm. Ja? Und im süddeutschen Raum gibt's eher die Auffassung, wie ich sie vorhin geschildert habe, also es ist doch eigentlich allen geholfen, wenn wir frühzeitig eingebunden sind und dafür sorgen, dass erst die Datenschutzverletzungen erst gar nicht entstehen. Mhm. Und da kommt man regelmäßig, hier unser letzter Clash of Cultures, den wir hatten, oder läuft eigentlich auch noch mit der Luca-App, ja. Da kommen natürlich auf der einen Seite Puristen, die sagen, nein, nein, ihr sollt Stachel im Fleisch sein und ihr sollt die Verantwortlichen in die Schranken weisen, aber mit denen wird nicht kooperiert. Und dann gibt's die Gegenposition zu sagen, lasst uns mal nach Lösungen suchen und weniger sagen, was nicht geht. Also nicht nur einfach Dinge abschneiden, sondern auch Wege aufzeigen. Und das, ja, setzt zum einen voraus, dass man eine gewisse Man- und Women-Power hat, dass man also überhaupt in der Lage ist, zum Beispiel zu beraten. Wir haben viele Aufsichtsbehörden in Deutschland, die sind so schlecht ausgestattet, die packen das einfach nicht. Ja, die sagen, wir haben nicht noch freie Kapazitäten, wir schaffen das ein oder andere Bußgeldverfahren, wir schaffen die ein oder andere Anordnung, auch gegenüber öffentlichen Stellen, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Mhm. Und da ist die Frage, wenn du gut genug ausgestattet bist, kannst du nicht einen Teil deiner Kraft dann tatsächlich in solche Bereiche reinlegen? Und da gibt's Auseinandersetzungen, ist keine Frage. In der Datenschutzkonferenz werden diese Themen intensiv diskutiert. Wie weit darf man auch sozusagen nach Alternativen suchen oder Alternativen aufzeigen? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, es gibt auch so ein gewisses Robin-Hood-Syndrom, auch bei den Aufsichtsbehörden. Die sagen, wir sind die Guten, wir kommen von der hellen Seite der Macht und wir sind so eine Art Verbraucherschützer und wir räumen jetzt mal auf. Ja? Mhm. Sehr mutige Erklärung nach außen hin, wo ich dann sage, es gibt nicht nur Grundrechtsträger im Bereich des Datenschutzes, es gibt auch Grundrechtsträger im Bereich der Gewerbefreiheit. Und der Forschungsfreiheit und der Meinungsfreiheit. Mhm. Und da dürfen wir jetzt nicht, und wir sind staatliche Stelle, also so hell kann unsere Macht gar nicht sein. Ja, also wir sind Teil des Staates und von mir aus auch des Repressionsapparats. Wir haben eine sehr ambivalente Rolle. Und da auf der Schiene zu reiten, wir sind die Guten und räumen jetzt mal auf, das geht halt nicht. Wir müssen einen ordentlichen Job machen, wenn wir jemandem Rechtsverstöße vorwerfen, dann müssen wir die auch nachweisen können, ganz klar belegen können und nicht nur so nach dem Motto, man hört zu viel und ihr seid ja sowieso alles Datenkraken und ich muss eigentlich gar nicht nachweisen, wo ihr den Fehler gemacht habt, ihr seid an sich schon, solltet vom Antlitz der Erde verschwinden. Das geht halt nicht. Wir sind staatliche Stelle und wir müssen uns an Regeln halten, wir müssen berechenbar sein, wir müssen transparent sein, wir müssen alles begründen, was wir tun. Und da gehen manche Sachen halt nicht. Hat man jetzt, ich komme schon wieder drauf, weil mich das sehr geärgert hat oder auch belastet hat in den letzten Wochen, bin ich wieder bei der Luca-App gelandet. Wir können halt bestimmte Sachen nicht einfach so raushauen. Ja, so nach dem Motto, da will jemand im Rahmen der Pandemie Geld verdienen, da sind wir schon mal dagegen. Ja, geht nicht. Ja, sondern wir müssen uns auf unsere Themen beschränken. Mhm. Und ob da jetzt irgendwas von der Finanzierung her nicht toll ist oder urheberrechtlich nicht toll ist oder sonst irgendwo was schöner sein könnte, das ist nicht unser Bier. Das überlassen wir gerne zivilgesellschaftlichen Gruppen, wenn der CCC dort unterwegs ist, wunderbar, sollen sich drum kümmern, können alles sagen und vorbringen und ihre Meinung haben. Das ist aber nicht die Rolle von der Aufsichtsbehörde.
Also ihr seid ja auch keine moralische Instanz in dem Sinne.
Genau. Ja. Mhm. Ja.
So ist es. Das mit der Luca-App ist natürlich, das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, ihr habt ja durchaus, also ich glaube, man kann das so sagen, ihr habt eine Empfehlung dafür ausgesprochen oder zumindest, ja, also ist so. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Wir haben zweierlei gemacht. Wir haben eine Empfehlung gegenüber der Landesregierung ausgesprochen. Das wäre, glaube ich, das würde uns jeder zugestehen. Wenn die Landesregierung uns was fragt, ist das eine Lösung aus eurer Sicht, ist das datenschutzkonform, dann sagen wir was dazu. Wir haben aber noch was Zweites gemacht und das meinst du und das ist tatsächlich problematisch. Wir haben diese Empfehlung öffentlich gemacht. Wir haben also gesagt, das haben wir der Landesregierung gesagt, Doppelpunkt. Ja. Und das hat natürlich,
hat Welle gemacht, ne?
Hat Welle gemacht, so ist es.
Da kann ich mir vorstellen. Ja, und zumal, was ich ein bisschen schade in solchen Diskussionen finde, ist, dass, also normalerweise, wenn man zu jemandem sagt, naja, weißt du doch, drei Juristen, fünf Meinungen, dann lachen alle und natürlich. Und dann ist das alles ganz normal, dass es verschiedene Rechtsauffassungen geben kann, dass man bestimmte Argumente überzeugender findet und deswegen also zu einer Rechtsauffassung gelangt. Wenn man sich natürlich aber hinstellt und was öffentlich macht, dann geht das auf einmal nicht mehr. Dann müsst ihr ja quasi Recht haben, unabhängig jetzt davon, dass es vielleicht auch gute Gründe und andere Argumente gibt, warum man sagen könnte, die Rechtsauffassung teile ich jetzt nicht. Also das ist so finde ich ein bisschen schwach, aber ich meine, ich glaube, das ist unserer medialen Landschaft einfach geschuldet. Ich glaube, das müssen wir alle ein bisschen aushalten.
Ja, zwei Aspekte, die da wichtig sind. Zum einen, es ist ja auch problematisch, wenn wir uns ein Produkt anschauen. Es gibt ja noch mehr Apps in dem Bereich. Ja, also gerade die digitale Kontakterfassung, da gibt's aus dem Stegreif, würde ich sagen, 12, 15 Apps, die jedenfalls diese Leistung auch erbringen können. Mhm. Also ist es auch ein Wettbewerbsproblem, wenn wir als Aufsichtsbehörde, also als staatliche Stelle, uns da positiv zu einer bestimmten App äußern. Wir haben das so aufgefangen, dass wir allen anderen, die zu uns gekommen sind, und natürlich kam auch Konkurrenz zu uns und hat gesagt, was macht ihr da eigentlich genau? Haben wir gesagt, kein Thema, wir bieten euch dasselbe an. Mhm. Ja, ihr kriegt von uns auch dieselbe Untersuchung und die gleiche Einordnung und wenn ihr gut seid, kriegt ihr die gleiche Empfehlung. Mhm. Ja, das müssen wir dann auch liefern. Also wir können jetzt nicht uns einen ausgucken und danach sagen, für euch, für den Rest haben wir keine Kraft mehr oder keine Zeit. Mhm. Also das ist der erste Punkt. Und zum Zweiten, man muss in der Debatte auch sehen, wir sind ohnehin schon alle relativ angenervt von dieser Pandemie, aber es geht eben auch darum, bestimmte Maßstäbe zu verteidigen. Und ich verstehe den Chaos Computer Club, der ja sehr dezidiert in der Frage Luca vorgeht. Gut, dass sie sagen, wir haben uns eigentlich im letzten Jahr auf bestimmte Maßstäbe geeinigt, was digitale Tools angeht, was Apps angeht. Mit der Corona-Warn-App haben wir eine ohne personenbezogene Daten arbeitende App geschaffen oder jedenfalls mitentwickelt. Wir haben einen dezentralen Ansatz gefahren, bei dem wir nicht irgendwo einen großen spannenden Datenhaufen anlegen, der für Hacker spannend werden könnte. Mhm. Und wir sind mit Open-Source-Ansätzen da reingegangen. Das heißt, der CCC hat Maßstäbe entwickelt und hoffte, die auch weiter im Rahmen der Pandemie hochhalten zu können. Unsere Position dazu ist, diese Maßstäbe sind gut und wir unterstützen die von Open Source bis hin zu dezentralen Ansätzen. Aber CCC, ihr müsst bitte auch sehen, die Ansagen machen im Moment die Landesregierung. Und die Landesregierung schreiben in ihre Corona-Verordnung rein, wie sie Kontaktnachverfolgung ausgestalten wollen. Und da steht in vielen Ländern, jedenfalls auch in Baden-Württemberg, ausdrücklich drin, Kontaktnachverfolgung muss personenbezogen sein. Und damit war die Corona-Warn-App draußen. Ja. Und diese Diskussion, darüber müssen wir reden und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Porzellan zerschlagen, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig an den Hals gehen, sondern dass wir ja möglichst genau verstehen, was den anderen bewegt und warum er zu seinen Ergebnissen kommt.
Ja, es braucht da tatsächlich eine nachhaltige Diskussion, in denen dann auch wirklich die Argumente zu Ende gehört werden. Mhm. Das ist so ein bisschen, was ich jetzt andeuten wollte, dass die mediale Darstellung da gerne auch mal verkürzt dran geht. Das ist in so schwierigen Konstellationen gar nicht, also das hemmt eine gute Diskussion häufig.
Ja.
Aber einmal ganz kurz, weil wenn wir ja über die Luca-App einmal reden, was mich schon interessieren würde, diese Thematik der Speicherung vom Anbieter und die möglichen Gefahren, die da von dieser zentralen Speicherung ausgehen. Mhm. Fand ihr das nicht problematisch? Also oder?
Na klar, ja, selbstverständlich ist das problematisch. Haben wir auch in unserer Stellungnahme, die wir öffentlich jetzt gestellt haben, Ende März haben wir die ins Netz gestellt, haben wir auch natürlich behandelt. Die Frage ist doch nicht, ob das problematisch ist oder nicht. Natürlich ist das problematisch, wenn an zentraler Stelle personenbezogene Daten gespeichert werden. Die Frage ist, wie kann ich das datenschutzkonform in den Griff kriegen, diese Thematik? Und die Lösung, die Luca dafür anbietet, ist ein sehr gut überlegtes Verschlüsselungssystem. Ja, also eine Kombination von verschiedenen Verschlüsselungen, die dafür sorgen, dass die Nachteile, die ohne jeden Zweifel mit der zentralen Speicherung verbunden sind, ausgeglichen werden können. Und dann ist nicht mehr die Frage, geht zentral oder muss es dezentral sein? Natürlich geht auch zentral, wenn es entsprechend abgefedert ist, wenn ich durch zusätzliche Maßnahmen ein Sicherheitsniveau herstelle, das angemessen ist. Mhm. Und genau das haben die aus unserer Sicht geschafft. Und an dem Punkt scheiden sich die Geister, die entweder sagen, wir lehnen es prinzipiell ab, dass wir irgendwo einen App-Anbieter in so eine Position reinbringen, wo er, wenn er nur bösartig genug ist, sich auch umentscheiden kann.
Mhm.
Oder wollen wir wirklich darauf bestehen, dass sozusagen schon durch die Struktur, durch die Architektur dieser Apps von vornherein jeder Missbrauch ausgeschlossen wird. Und da heißt die Antwort der Datenschutzgrundverordnung, Man kann das ausgleichen, selbstverständlich kann man das ausgleichen. Und da heißt die Antwort in der Community insbesondere, nein, das Risiko wollen wir gar nicht eingehen. Wir misstrauen allen staatlichen Stellen und wir misstrauen auch allen privaten. Wir müssen immer davon ausgehen, dass dort Schindluder getrieben wird. Und deswegen wollen wir das schon von der Architektur der App her ausschließen.
Ich finde nämlich einfach die Fragestellung auch für Unternehmen ja, also ich meine die Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann, also die ihr gezogen habt, also wie ihr die Prioritäten gesetzt habt, was Grundlage eurer Entscheidung war, ja auch bei anderen Konstellationen auch für Unternehmen spannend. Also die Frage, wie verschlüsseln wir bei, sagen wir auch besonders sensiblen Daten, die wir vielleicht haben, welche Schlüsselmechanismen haben wir? Wer hat die Schlüssel? Wo sind die Schlüssel zum Beispiel?
Genau.
Das sind ja auch Informationen, die kann man ja auch einfach mal übertragen. Also auch, also weiß ich gar nicht, ob ihr das vorgehabt habt, dass man diese Rückschlüsse daraus zieht. Aber letztendlich denke ich darüber dann am Endeffekt nach, weil ich mich frage, okay, Verschlüsselungstechnologien sind an so vielen anderen Stellen mittlerweile so relevant geworden und auch in unserem Beratungsalltag eindeutig ein Punkt geworden, auch wenn es um, sagen wir mal, zum Beispiel US-Datentransfers geht oder so. Die Frage, was kann man da machen als verantwortliche Stelle in Europa und so weiter. Und da kommen ja Verschlüsselungstechnologien immer als großes Stichwort. Aber was heißt das dann eigentlich? Und wann erhöhe ich tatsächlich die Datensicherheit? Deswegen dachte ich, ich spreche das nochmal an. Mal abgesehen davon, dass das so als Buzzword in der ganzen Diskussion immer gefallen ist und eben ja auch der Luca-App, also ich sag mal medial sehr viel vorgeworfen wird, dass das so schlecht wäre.
Ja.
Dementsprechend.
Ja. Aber ich finde, das ist genau der richtige Ansatz, ja, dass man schaut, was für Überlegungen stellt die Aufsichtsbehörde da an, welche Reaktionsmechanismen sind da drin, gibt es irgendwelche Tabufelder? Und so läuft leider häufig die öffentliche Debatte. Also ein Datum ist sensibel im Sinne von Artikel 9, also eine besondere Kategorie von personenbezogenen Daten. Und dann heißt es häufig in der Öffentlichkeit, Finger weg, mit denen darf man gar nichts machen. Und das stimmt aber nicht. Das ist nicht richtig. Auch die Datenschutzgrundverordnung sieht durchaus Möglichkeiten vor, mit den Daten umzugehen, sonst könnte auch kein Arzt mehr arbeiten und kein Rechtsanwalt. Und dann kommt es eben tatsächlich darauf an, nicht sozusagen die, mit Scheuklappen zu argumentieren, sondern sich in die Situation reinzubegeben und die Mechanismen, die die Grundverordnung vorsieht, auch alle zu nutzen. Unterm Strich, ich komme schon wieder, Cornelius, zu deinem Eingangslied, der Pragmatismus zeigt sich nicht daran, und das wäre falsch, wenn wir das machen würden, dass man sagt, irgendwie geht schon irgendwie oder stellt euch nicht so an oder wir haben eine Pandemie und da müssen wir auch mal Augen zudrücken, das wäre alles falsch. Sondern Pragmatismus zeigt sich darin, dass man weiterdenkt und dass man sagt, okay, wir haben offensichtlich ein Problem, aber wie können wir das denn lösen und können wir nicht auch sozusagen Wege akzeptieren, die vielleicht sozusagen nicht alle Probleme von vornherein theoretisch lösen und ausschließen, sondern können wir uns nicht reinbegeben in die Thematik und das Bestmögliche draus machen.
Ja, ich glaube auch dazu, das hattest du ja auch vorhin erwähnt mit der reinen Lehre im Gegensatz zum pragmatischen Ansatz. Also meine persönliche Meinung ist ja, wenn du auch nur die reine Lehre vertrittst, ne, und auch den reinen Datenschutz predigst, dann wirst du auf Dauer dem Datenschutz in Deutschland und oder Europa einen Bärendienst erweisen. Denn man kriegt es natürlich und die Presse oder ist darauf ausgelegt zu verkürzen und Schlagworte natürlich an die Öffentlichkeit zu dringen. Und wenn dann jedes Mal aus dem Off kommt, ah ja, nee, geht nicht, Datenschutz findet's blöd, Videoüberwachung oder was weiß ich. Und deswegen kommt immer nur die klaren Aussagen und irgendwann rollt man dann auch mit den Augen und sagt, naja, klar, der Datenschutz. Deswegen ist das jetzt mein persönlicher Ansatz und den finde ich, kann ich bei dir sehr gut wiederfinden, dass man da doch eher beratend und pragmatisch sich auf eine Reise begibt, um nachher glücklich und datenschutzkonform in die Zukunft zu gucken.
Oh Gott, das war schön. Idealerweise. Aber ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt vorher ansetzen, nämlich bei der Frage des Aufgabenverständnisses von Aufsichtsbehörden. Auch da haben wir, glaube ich, alle, sowohl die Süd- als auch die Norddeutschen, einen langen Weg hinter uns gebracht. Wir kommen aus einer Zeit 2010, 2012, 2014, wo es noch nahezu üblich war, auch bei den Datenschutzbehörden, von Datenkraken zu sprechen, Jugendlichen zu sagen, oh, Facebook ist gefährlich und böse, geht dort raus, wo wir also solche beschützenden, mehr oder weniger pauschalen Ansätze gefahren haben. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben viele von uns, auch gerade bei den Aufsichtsbehörden, gelernt, das ist gar nicht unser Job. Ja, es ist nicht unser Job, am Ende für andere sozusagen beschützend eine Entscheidung zu treffen, sondern es ist der Job, den Einzelnen, und auf den sind wir ausgerichtet. Wir reden wahnsinnig viel über Unternehmen, aber die sind eigentlich sekundär. Unser Job ist, dem einzelnen Bürger, der Bürgerin, auch den Jugendlichen klarzumachen, in welcher Situation sie sich befinden, was für Entscheidungen sie treffen können. Und dann, und genau darum geht es ja bei der informationellen Selbstbestimmung, auch als Aufsichtsbehörde damit zu leben und das zu akzeptieren, dass ein Privatmann, eine Privatfrau sagt, ich möchte aber gerne auf Facebook sein. Ich möchte gerne mein Frühstücksei posten. Mhm. Und ich möchte auch übrigens nicht eine staatliche Stelle haben, die das irgendwie ironisch mir rüberbringt oder irgendwie die Stirn runzelt oder moralisch oder sonst wie agiert, sondern ich möchte, dass ihr mich unterstützt. Ich habe am Anfang meiner Amtszeit hier in Baden-Württemberg richtig Ärger bekommen, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, wir helfen mehr Menschen bei Facebook rein als aus Facebook raus. Hm. Womit hängt das zusammen? Wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler oder Jugendliche, na gut, bei Facebook, das ist jetzt eher schon, sind eher ja. Middle-Ager, also dann reden wir eher von TikTok oder von Instagram, die zum Beispiel von dem Anbieter gesperrt wurden, wegen Klarnamenzwang, Verstoß oder ähnlichen Sachen. Und wo es unsere Aufgabe als Aufsichtsbehörde war, Kontakt herzustellen mit den Social-Media-Anbietern und zu sagen, hört mal zu, die Leute wollen zurück zu ihren Daten, gebt denen eine Möglichkeit, wieder in ihren Account reinzugehen und dort entweder aufzuräumen oder weiterzumachen. Das ist deren Entscheidung, das ist deren Idee davon, wie sie mit ihren persönlichen Daten umgehen wollen. Sie wollen präsent sein, sie wollen kommunizieren, sie wollen bestimmte Sachen zeigen und andere nicht. Hm. Dafür sind wir da, das zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass natürlich auch dafür zu sorgen, dass da vernünftig agiert wird, aber nicht im Sinne der Bevormundung, sondern im Sinne der Beratung. Und deswegen, ja, wir helfen vielen wieder rein, damit sie in ihren Account wieder reinkommen. Und ob unsere Bestrebungen in den Nullerjahren und Anfang der Zehnerjahre Schülerinnen und Schüler oder generell Bevölkerung massenweise aus Social Media rauszutreiben, ob die jetzt so ein Riesenerfolg waren, das wage ich mal zu bezweifeln. Hm. Also auch da ändert sich unser Verständnis und ich finde, das ist gut. Hm.
Schön, sehr interessant, ja.
Dann. Was für ein Schlusswort quasi, also ein Bogen. Wir haben jetzt quasi einmal einen kompletten Ritt, also durch die Arbeit bei euch, über euer Verständnis, über Schwierigkeiten im Föderalismus, verschiedenste Apps, Anbieter und am Ende auch noch ein bisschen Datenkraken quasi. Der Datenschützer denkt sich, boah, alles mal besprochen. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan. Wir freuen uns natürlich immer bei all unseren Hörern und Abonnenten, wenn ihr uns Anregungen und Kritik zukommen lasst, eure Impulse erreichen und freuen uns, weil wir immer wissen, dass ihr aktiv an unserem Podcast-Geschehen so teilhabt. Kommentiert gerne diesen Podcast, gebt eine Bewertung ab und empfehlt uns natürlich an viele, viele neue andere Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Wir planen schon wieder neue, spannende Sachen, also bleibt also dran, stay tuned. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog bei www.doktor-datenschutz.de und selbstverständlich auch für all die wenigen Zeichenverarbeiter unter euch bei Twitter unter Dr. Datenschutz. Ja, und Stefan, vielleicht ein, zwei Worte noch, wo wir ein bisschen mehr von dir finden oder deiner Behörde?
Oh, das ist lieb, dass ihr mir die Gelegenheit gebt.
Na klar.
Also wir haben natürlich eine Homepage, wir haben einen Podcast, der nennt sich Datenfreiheit. Wir haben jetzt einen Mastodon-Account, nachdem wir ein paar Jahre auf Twitter waren. Da sind wir jetzt da mit einer eigenen Instanz unterwegs. Ich glaube, man findet uns schon. Besonderer Tipp ist vielleicht die Mediathek, da mal reinschauen, da haben wir schon das ein oder andere lustige Video mit und ohne Musik und mit und ohne Tanzeinlagen des tänzerisch mäßig begabten Chefs. Schaut einfach mal rein. Wir machen übrigens demnächst, kleiner Spoiler, wir kommen mit einer eigenen App. Also es wird eine LFDI-App geben, wo wir dann die ganzen Angebote auch zusammenbinden. Bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, liebe Laura, lieber Cornelius, für das Gespräch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, euch weiter viel Erfolg mit eurem Podcast.
Eine kleine Abschlussfrage habe ich noch, weil wir das doch bei jedem Gast so machen. Du hast einen Datenschutzwunsch frei, der wäre.
Oh, das ist tatsächlich ganz schwierig. Ich wünsche mir, es ist ein Wunsch an die eigene Adresse, dass wir Aufsichtsbehörden es in den nächsten 2-3 Jahren schaffen, nicht nur gemeinsame Rechtsauffassungen weiterzuentwickeln, sondern auch einen gemeinsamen Vollzug des Datenschutzes hinbekommen. Wenn wir es nicht schaffen, und zwar europaweit, ein einheitlich vollzogenes Datenschutzrecht hinzubekommen, fliegt uns der ganze Laden auseinander. Wir halten es nicht aus, dass in Irland gegen Facebook in einer bestimmten Weise vorgegangen oder nicht vorgegangen wird und wir hier vor Ort in der Bäckerei Ärger machen wegen der Videoüberwachung. Wir brauchen ein gemeinsam gelebtes Datenschutzniveau und wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir ein echtes Problem. Also wünsche ich mir, dass wir genau das schaffen.
Hört, hört.
Das wünsche ich mir auch.
Super. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Stefan.
Ich danke euch.
Viel Erfolg und gutes Schaffen.
Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.